Die Wahrsagung. Selma Lagerlöf berichtet uns von der wundersamen Reise des Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Heute erzähle ich, wie es Ostgotland in der Zukunft gehen wird, das, was eine Sage schon alles weiß. Die Junge lag eines Tages auf einer der kleinen Inseln im Tegernsee und schlief, als er durch Ruderschläge geweckt wurde. Kaum hatte er die Augen aufgemacht, als ein starker Lichtschein gerade in sie hineinfiel, so dass er blinzeln musste. Zuerst konnte er nicht begreifen, was hier draußen auf dem See so hell leuchtete. Bald aber sah er, dass im Röhricht ein Kahn lag, in dessen Achtersteven eine große brennende Pechfackel an einer eisernen Stange befestigt war. Die rote Flamme des Fackels spiegelte sich deutlich in der nachtschwarzen See, und der Lichtschein musste die Fische herbeigelockt haben, denn rings um die Flamme da unten in der Tiefe konnte man eine Menge dunkler Streifen sehen, die sich unaufhörlich bewegten und ihren Platz wechselten. In dem Kahn befanden sich zwei alte Männer. Der eine saß an den Rudern, der andere stand auf der hinteren Bank und hielt einen kurzen, mit Widerhaken versehenen Spieß in der Hand. Der Mann an den Rudern schien ein armer Fischer zu sein. Er war klein, dürr und wettergebräunt und hatte einen dünnen, abgetragenen Rock an. Man konnte ihm ansehen, dass er gewohnt war, in allen Wettern draußen zu sein und dass er die Kälte nicht scheute. Der andere war wohlgenährt und wohlgekleidet und sah aus wie ein gebieterischer und selbstbewusster Bauer. »Halt jetzt still«, sagte der Bauer, als sie dicht vor der kleinen Insel lagen, auf der der Junge lag. Im nächsten Augenblick stieß er den Spieß in das Wasser. Als er ihn wieder herauszog, kam ein langer, prächtiger Aal mit aus der Tiefe. »So ein Kerl«, sagte er, indem er den Aal von dem Haken löste, »der kann sich sehen lassen. Nun haben wir wohl so viele, dass wir umkehren können.« Aber sein Gefährte hob die Ruder nicht in die Höhe, er saß da und sah sich um. »Es ist schön heute Abend hier auf dem See«, sagte er, und das war es auch. Es war ganz windstill, so dass der Wasserspiegel in ungestörter Ruhe dalag, die nur der Kielwasserstreif des Bootes unterbrach. Der lag da in dem Feuerschein und glitzerte wie eine Straße aus Gold. Der Himmel war klar und tiefblau und wie mit Sternen bestickt. Die Ufer waren, ausgenommen nach Westen zu, von den Schilfinseln verdeckt. Dort ragte der Omberg auf, groß und finster, viel gewaltiger als sonst, und schnitt ein großes, dreieckiges Stück aus dem Himmelsgewölbe heraus. Der andere wandte den Kopf um, so dass er den Feuerschein nicht in den Augen hatte, und sah sich um. »Ja, es ist schön hier in Östergyllan«, sagte er. »Aber das Beste an der Landschaft ist doch nicht die Schönheit.« »Was ist denn deiner Ansicht nach das Beste?«, fragte der an den Rudern. »Das Beste ist, dass es von jeher eine geachtete und angesehene Landschaft gewesen ist.« »Ja, das kann seine Richtigkeit haben.« »Und dann, dass man weiß, dass es immer so bleiben wird.« »Wie in aller Welt kann man das denn wissen?«, fragte der an den Rudern. Der Bauer richtete sich auf und stützte sich auf die Aalgabel. »Da ist eine alte Geschichte, die sich in meiner Familie vom Vater auf den Sohn vererbt hat, und in der Geschichte erfährt man, wie es mit Ostgotland gehen wird.« Die könntest du mir wohl erzählen, sagte der Mann, der ruderte. Es ist eigentlich nicht Sitte bei uns, sie jedem Beliebigen zu erzählen, aber einem alten Kameraden will ich sie nicht vorenthalten. Auf dem Schloss Ulvasa hier in Ostgotland, fuhr er fort, und nun konnte man an dem Tonfall hören, dass er etwas erzählte, was er von anderen gehört hatte und auswendig wusste. Da wohnte vor vielen Jahren eine vornehme Frau, die die Gabe besaß, in die Zukunft zu sehen und den Leuten zu sagen, was ihnen widerfahren werde, so klar und deutlich, als sei es schon geschehen. Deswegen war sie weit berühmt. Es ist ja leicht zu verstehen, dass von fern und nah Leute zu ihr kamen, um zu erfahren, was sie an Gutem und Bösen zu gewärtigen hatten. Eines Tages, als die Frau auf Ulvasa in ihrem Saal saß und spann, wie das in alten Zeiten Sitte war, kam ein armer Bauer in den Saal hinein und setzte sich ganz unten an der Tür auf die Bank. »Ich möchte gerne wissen, was ihr denkt, wie ihr so da sitzt, liebe Herrin«, sagte der Bauer, als er eine Weile da gesessen hatte. »Ich sitze hier und denke an hohe und heilige Dinge«, erwiderte sie. »Da kann es wohl nicht angehen, dass ich nach etwas frage, was mir im Herzen liegt«, sagte der Bauer. »Dir liegt wohl nichts weiter am Herzen als die Frage, ob du viel Korn auf deinem Acker ernten kannst. Aber ich bin gewohnt, dass mir der Kaiser Fragen stellt, wie es mit seiner Krone gehen mag, und der Papst, wie es um seine Schlüssel steht. Ja, solche Dinge zu beantworten ist wohl nicht leicht«, sagte der Bauer. »Ich habe auch sagen hören, dass niemand von hier fortgehen soll, ohne mit der Antwort zufrieden zu sein, die er bekommen hat.« Als der Bauer das sagte, sah er, dass die Herrin sich in die Lippen biss und höher auf die Bank hinaufrückte. »So, also das hast du von mir gehört«, sagte sie. »Da kannst du ja versuchen, mich nach dem zu fragen, was du gerne wissen willst. Dann wirst du ja sehen, ob ich so antworten kann, dass du zufrieden wirst.« Da zögerte der Bauer nicht länger, sein Anliegen vorzubringen. Er sagte, er sei gekommen, um zu fragen, wie es in Zukunft mit Ostgotland gehen werde. Er liebe nicht so sehr wie sein Heimatland, und er glaube, er werde bis zu seiner letzten Stunde glücklich sein, wenn er eine gute Antwort auf diese Frage erhalten könne. »Wenn du nichts weiter wissen willst«, sagte die weise Frau, »so glaube ich wohl, dass ich dich befriedigen kann. Denn so, wie ich hier sitze, kann ich dir sagen, es wird mit Ostgotland so gehen, dass es stets etwas haben wird, dessen es sich vor anderen Landschaften rühmen kann.« »Das ist eine gute Antwort, liebe Herrin«, sagte der Bauer, »und nun würde ich ganz zufrieden sein, wenn ich nur verstehen könnte, wie das möglich sein sollte.« »Warum sollte das nicht möglich sein?« sagte die Frau. »Weißt du denn nicht, dass Ostgotland schon weit berühmt ist? Oder glaubst du, dass sich irgendeine Landschaft in Schweden rühmen könnte, gleichzeitig zwei solche Klöster zu besitzen, wie sie in Alvastra und in Vreda, und obendrein noch einen so schönen Dom wie der in Linköping?« »Das mag gerne sein«, sagte der Bauer, »aber ich bin ein alter Mann und ich weiß, dass der Menschensinn wandelbar ist. Ich fürchte, es wird eine Zeit kommen, wo sie uns nicht viel Ehre lassen werden, weder für Alvastra noch für Vreda oder den Dom.« »Darin magst du vielleicht recht haben«, sagte die Herrin, »aber deswegen brauchst du nicht an meiner Weissagung zu zweifeln. Jetzt lasse ich ein neues Kloster auf Vadstena erbauen, Und das dürfte wohl das berühmteste im ganzen Norden werden. Dahin wird hoch und niedrig Wall fahren, und alle werden sie diese Landschaft preisen, weil sie eine so heilige Stätte in ihren Grenzen birgt. Der Bauer erwiderte, er sei außerordentlich erfreut, das zu hören. Aber er wisse ja, dass alles vergänglich sei, und er möchte wohl wissen, was der Landschaft Ansehen verleihen sollte, wenn das Kloster Vadstena einmal in üblen Ruf käme. »Du bist nicht leicht zufriedenzustellen«, sagte die Frau von Ulversa. »Ich kann aber so weit in die Zukunft sehen, dass ich dir sagen kann, ehe das Kloster Vadstena seinen Glanz verliert, wird ganz in seiner Nähe ein Schloss erbaut werden, das das prächtigste seiner Zeit sein wird. Könige und Fürsten werden es besuchen, und es wird der ganzen Landschaft zur Ehre gereichen, dass sie einen solchen Schmuck besitzt.« »Auch das zu hören freut mich sehr«, sagte der Bauer. »Aber ich bin ein alter Mann und weiß, wie es mit der Herrlichkeit dieser Welt zu gehen pflegt. Wenn das Schloss einmal verfällt, was wird dann die Blicke der Leute auf diese Landschaft lenken?« »Du verlangst nicht wenig zu wissen«, sagte die Frau von Ulversa, »aber ich mag doch so weit in die Zukunft zu sehen, dass ich spüren kann, wie Leben und Bewegung oben in den Wäldern um Finspang herum entsteht. Ich sehe, wie sie Schmelzhütten und Schmiedewerke bauen, und ich glaube, die ganze Landschaft wird darum geehrt werden, dass man all das Eisen auf ihrem Gebiet verarbeitet.« Der Bauer konnte nicht leugnen, dass er sich unsäglich über diese Nachricht freute, wollte nun aber das Unglück, dass auch das Finspänger Hüttenwerk sein Ansehen verlor, so war es doch wohl kaum möglich, dass etwas Neues entstand, das Ostgotland zum Ruhe gereichen könnte. »Dir kann man es nicht leicht recht machen«, sagte die Frau. »Aber so weit vermag ich doch zu sehen, dass ich entdecken kann, wie rings um die Seen herum von Edelleute, die in fremden Ländern Krieg geführt haben, Herrensitze gebaut werden, so groß wie Schlösser. Ich glaube, diese Edelhöfe werden der Landschaft ebenso viel Ehre einbringen wie all das andere, wovon ich dir erzählt habe.« »Aber wenn dann eine Zeit kommt, wo niemand die großen Herrensitze mehr preist«, fragte der Bauer hartnäckig fort. »Du brauchst dich trotzdem nicht zu entziehen«, sagte die Frau. »Ich sehe jetzt, wie die Heilquellen auf den Wiesen von Medevi in der Nähe des Wetternsees hervorsprudeln. Ich glaube, die Quellen von Medevi werden der Landschaft so viel Ruhm verschaffen, wie du nur wünschen kannst.« »Das ist etwas Großes, was ich da erfahre«, sagte der Bauer. »Aber wenn nun die Zeit kommt, wo die Menschen an anderen Quellen Heilung suchen?« »Deshalb brauchst du dich nicht zu bekümmern«, erwiderte die Frau. »Ich sehe, wie es von Mutala bis Mem von arbeitenden Menschen wimmelt. Sie graben eine Verkehrsstraße quer durch das Land. Und da wird der Ruhm von Ostgotland wieder auf aller Lippen sein.« Der Bauer sah aber trotzdem noch beunruhigt aus. »Ich sehe, wie die Fälle des Montala-Stromes anfangen, Räder zu treiben«, sagte die Frau von Ulversa. Und nun brannten zwei rote Flecken auf ihren Wangen, denn nun begann sie unruhig zu werden. »Ich höre in Mutala Hämmer dröhnen und in Norrköping Webstühle klappern.« »Ja, das ist erfreulich zu hören«, sagte der Bauer, »aber alles ist veränderlich, und ich fürchte, auch das wird einmal verfallen und in Vergessenheit geraten können.« Als der Bauer immer noch nicht zufrieden war, riss der Schlossherr in die Geduld. »Du sagst, dass alles vergänglich ist«, entgegnete sie. »Aber jetzt will ich dir noch etwas nennen, was sich nie verändern wird, nämlich, dass solche hochmütige und eingebildete Bauern wie du einer bist, alle Zeit, solange die Welt steht, hier in Ostgotland leben werden. Kaum hatte die Frau von Ulweiser das gesagt, als sich der Bauer fröhlich und guter Dinge erhob und ihr für die gute Auskunft dankte. Jetzt endlich habe seine Seele Ruhe, sagte er. »Ich verstehe nicht, wie du das meinst«, sagte alsda die Frau von Ulweiser. »Ich denke so, liebe Herrin«, sagte der Bauer, »dass alles, was Könige und Klosterleute und Gutbesitzer und Stadtbewohner erbauen und errichten, nur eine Reihe von Jahren Bestand hat. Wenn ihr mir aber sagt, dass es in Ostgotland allzeit ehrliebende und ausdauernde Bauern geben wird, so weiß ich auch, dass das Land seinen alten Ruhm bewahren wird. Denn nur die, die bei der ewigen Arbeit mit der Erde gebeugt gehen, die können das Land für alle Zeit in Wohlstand und Ansehen erhalten.«